I Went to Films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von I Went to Films, dem Filmpodcast. Wir sind ein Filmpodcast, der als Audiokommentar parallel zu dem besprochenen Film gehört werden kann. Heute schauen wir die DVD von Casablanca aus dem Jahr 1942 unter der Regie von Michael Curtis. Und ausgesucht hat sich diesen Film Markus. Markus, erzähl doch mal gerade, warum schauen wir heute diesen Film?
Ja, also ich würde sagen, wenn es einen Film gibt, der den Namen Klassiker wirklich verdient, dann ist das wohl Casablanca. Ein Film, den jeder kennt, der jetzt auf die 80 Jahre zugeht und trotzdem immer noch, wie ich finde, ziemlich frisch wirkt an vielen Stellen und auch ziemlich zeitlos auch ist, obwohl er ja eigentlich in einer ganz bestimmten Phase der Weltgeschichte verankert ist, aber gerade deswegen auch so zeitlos ist, weil die Probleme, die er da verhandelt, so zeitlos sind. Der ganz tolle Musik hat, der großartige Schauspieler hat, der wie gesagt, schon eine unglaublich gute Story hat, der auch schöne Lichtgebung, Farbgebung hat, tollen Schauplatz hat und ja auch vom Drehbuch her ein paar Zitate für die Ewigkeit hat. Die Schlussszene ist so berühmt, dass selbst Leute, die den Film noch nie gesehen haben, anhand von Zitaten, Parodien, Hommagen, was nicht alles, die es im Laufe der Jahrzehnte seitdem gab, den Film quasi mitsprechen können im Finale, obwohl sie ihn noch nie gesehen haben. Und allein das, finde ich, zeigt ja schon, wie einflussreich und wichtig dieser Film auch in der Geschichte war. Und es ist eben, wie gesagt, ein Film, der trotz seiner bald 80 Jahre auf dem Buckel immer noch ein guter Film ist, auch für heutige Sehgewohnheiten.
Ich fand ganz interessant, als du den Punkt der Farbgebung angesprochen hast. Das ist natürlich bei einem Schwarz-Weiß-Film nochmal eine ganz neue Herausforderung. Aber da gehen wir natürlich auch drauf ein.
Vielleicht ist der Begriff Lichtgebung.
Genau, oder Licht. Richtig, ja.
Ja, möchtest du noch ein paar Worte zum Beginn sagen?
Ich habe erstmal vorweg nichts groß zu sagen, außer vielleicht noch den Aspekt, dass ich es spannend finde, dass dieser Film 1942 gedreht wurde und natürlich da auch zeitlich sehr, sehr interessant ist. Vielleicht auch nochmal vorweg, im Cast und auch an den Beteiligten in der Crew waren ja auch viele Juden mit beteiligt. Das würde ich gerne nochmal vorneweg mit einbringen. Und deswegen ist dieser Film auf vielseitige Weise sehr, sehr interessant, auch mit dem ganzen, mit der ganzen Historizität im Hintergrund. Und deswegen freue ich mich, dass wir den heute zusammen gucken.
Generell ist es ja ein sehr internationaler Cast, muss man ja sagen. Ne? Es gibt also von den Schauspielern, die mit Namen gelistet werden, gecredited werden, gibt es nur drei, die überhaupt in Amerika geboren sind.
Das ist natürlich auch nochmal ein sehr, sehr interessanter Punkt.
Okay, ja, dann würde ich sagen, gehen wir dazu über, uns den Film anzusehen. Du hast ja schon erwähnt, wir schauen die DVD und ich möchte noch kurz hinweisen, wir starten auch beim schwarz-weißen Warner-Logo, nicht bei irgendwelchen Warner Home Sachen, die eventuell vorgeschlagen sind, sondern wirklich direkt beim Original-Schwarz-Weiß-Logo. Gut, dann würde ich sagen, zählen wir wieder runter und starten dann auf Play. 3, 2, 1, Play.
Ja, und wir sehen. Das Schwarz-Weiß-Logo, Warner Brothers-Logo.
Von Jack L. Warner.
Und wir haben eine Afrika-Karte.
Genau, und sehen gleich unser Love-Triangle, mit den Schauspielern dort genannt. Und ich finde es aber interessant, dass wir diese Afrika-Karte haben und der Ort, an dem das spielt, ja irgendwo da ganz oben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Casablanca dieser weiße Punkt in Marokko ist.
Das könnte sein, ja. Ja. Das stimmt, das finde ich auch sehr bemerkenswert.
Ja.
Und wie das ja oft bei diesen alten Filmen ist.
Gibt es keinen Abspann, sondern quasi den.
Genau, gibt es einen sehr aufwendigen und langen Vorspann.
Genau. Ja, schön aber auch, dass man hier auf der Karte auch noch mal sieht, wie eigentlich die Welt oder Afrika aufgeteilt war. Und jetzt hören wir ja schon die Marseillaise, die ja in einer ganz wichtigen Szene in diesem Film ja auch noch mal verwendet wird.
Ja, und wir fangen, jetzt gibt es erstmal einen Erzähler, ja.
Genau, wir fangen an mit einer kurzen Erklärung, was es eigentlich mit Casablanca auf sich hat in dieser Zeit.
Ja, und ich muss sagen, dass diese, ich sag mal, ich nenne es jetzt mal Animation oder dieser Effekt mit diesem Globus, der sich da dreht, sehr schön finde. Also, weil das war so ein Globus, ne, mit so, sogar mit Bergen an drauf, der sich gedreht
Profil,
hat.
Ja.
Mit Profil.
Ja. Sehr schön auch Vichy eingezeichnet, ne? Spielt ja auch eine Rolle in diesem Film.
Und dann wieder eine animierte Karte.
Genau.
Wo der Weg gezeigt wird.
Ja. Sicherlich hat das auch mit inspiriert, dann die Überblendungen für die Reisenden in den Indiana Jones Filmen, könnte ich mir gut vorstellen.
Das könnte es sein. Und hier sieht man bei dieser Casablanca Stadtansicht sehr schön, wie die Kulisse hinten gemalt war. Und wir haben auch gesehen, beim Runterschwenken war wirklich ein Schnitt.
Ja.
Da hat man richtig gesehen an einer Stelle, also oben beim Torbogen, wie dort die Blende war. Von diesem Abfilm hin zu der richtigen Szene.
Ja. Und ja, wir gehen gleich mitten in die Handlung rein. Ne? Wir haben gleich schon die toten Kuriere mit den Transitvisa. Und wir sehen auch gleich dann die Verhaftung, die das Ganze nach sich zieht.
Genau. Und jetzt fährt die französische Polizei mit dem Auto über den Marktplatz.
Genau. Und verhaftet einfach mal ein paar Leute, die in Frage kommen könnten.
Ja, wie wir am Ende des Films, ich nehme das mal vorweg, die üblichen Verdächtigen.
Ja, genau. So, das erste wichtige Zitat des Films haben wir schon mal abgehakt.
Genau. Und es ist ja auch interessant, das sind ja jetzt gerade gar keine Franzosen, sondern das sind ja die lokalen Behörden.
Das dürften Marokkaner sein, ja. Also marokkanische oder arabische Hilfskräfte für die französische Kolonialverwaltung.
Ja.
Und interessant, hast du gesehen, hier gerade das Plakat von Pétain, aber hast du gesehen, an wem er da gerade vorbeilief?
Nee, ist mir nicht aufgefallen.
Ist das nicht später das bulgarische Mädchen? Und ihr Ehemann?
Das könnte sein.
Ich glaube, das ist das bulgarische Mädchen. Ist mir aber auch bisher jetzt nicht aufgefallen.
Ah, okay, vorher. Ja.
Ja. Liberté, Égalité, Fraternité im Palais de Justice. Und nichts davon können die Leute dort erwarten.
Ja. So, jetzt werden wir eingeführt. Also wir folgen diesem Gespräch in dem Café.
Ja, überhaupt bekommen wir jetzt so einen Eindruck von dieser
Welt, ne? Eigentlich
von dieser, muss man ja, sagen. Von dieser Welt, genau, von dieser Stadt Casablanca, in der sich quasi die ganze Welt trifft.
Ne? Ja.
Also Casablanca quasi als so eine Art Schmelztiegel der ganzen Flüchtlinge, die sich da weltweit treffen. Und später sehen wir ja auch, dass da offenkundig nicht nur Flüchtlinge sind, wenn da so Asiaten, eine asiatische Frau haben wir da ja auch dann noch.
Nee, und was auch interessant ist, ist, dass dieser Schmelztiegel an Geflüchteten eher auch so den Eindruck erweckt, dass das so die höheren Leute-Schichten sind, ne?
Ja gut, davon kann man ja ausgehen, ne? Flucht kostet halt Geld, ne?
Und wir haben natürlich auch jetzt das erste Mal den Taschendieb bei der Arbeit gesehen.
Genau. Das sind die Bulgarier. Das ist das bulgarische Pärchen. Rick's Café haben wir jetzt gerade zum ersten Mal gesehen.
Ja.
Und das ist übrigens ein Flugplatz außerhalb von L.A. gewesen, an dem man diese Szenen gedreht hat.
Ah, okay. Und wie war das nochmal? Da konnten sie nur die Tagszenen drehen, ne? Weil genau, die hatten damals schon Verdunklung, ne?
Genau, während des Krieges durfte man nicht nachts an den Flughäfen drehen. Deswegen ist dann die Schlussszene im Studio entstanden. Ja, wir sehen Konrad Veit als Major Strasser und Claude Rains als den Kapitän der französischen Polizei hier in Casablanca.
Ja, das ist, muss man ja sagen, in der Rückschau eine echt skurrile Situation, dass da die Franzosen dann die Deutschen begrüßen
Und die Italiener ja offenkundig auch noch dabei sind irgendwie.
Genau, richtig. Also das gibt dem Ganzen ja schon so eine, was ist das denn? Ist das neutraler Boden oder ist das irgendwie so rechtsfreier Raum oder was ist das für ein Ort?
Ja, ganz rechtsfrei ist er ja nicht, sonst würden sie ja Viktor Laszlo einfach abnehmen und ins KZ zurückbringen. Also offenkundig, ja, also ist ein bisschen schwierig alles, das stimmt schon. Ist, wenn man das jetzt zu arg hinterfragt, eigentlich hat Strasser da nichts verloren.
Ja.
Andererseits muss man natürlich auch festhalten, dass wahrscheinlich die Vichy-Regierung nicht allzu viele Freiheiten hatte gegenüber den Nazis. Und wahrscheinlich da auch nicht viel groß anders tun konnte. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es in den Kolonien auch ein bisschen anders zuging dann wie im Mutterland.
Ja, so also nach dem Motto, Paris und Berlin sind weit weg, ne, so ungefähr.
Wobei ich mir gar nicht sicher bin, wie weit französisch Marokko als Kolonie gesehen wurde, weil Algerien galt ja tatsächlich als Teil des Mutterlands. Mhm. Deswegen war ja dann der Algerienkrieg so schlimm.
Ja. Wir sehen Sam bei seiner Arbeit, das allererste Mal am Klavier.
Und wir sind jetzt in einer relativ langen Szene jetzt in Ricks Café tatsächlich. Das dauert jetzt, diese ganze Szene dauert ja sehr lange, ne? Wir sehen ja dann, wie Ugarte verhaftet wird. Jetzt sehen wir erstmal, wie sich hier diese ganzen Flüchtlinge aus aller Welt treffen und versuchen, hier irgendwas für ihre Flucht zu arrangieren.
Also Schmuck versetzen.
Genau, das kommt ja später dann auch nochmal vor mit Viktor Laszlo. Wir sehen die Besprechungen, wann man wohin fährt.
Und auch das Misstrauen. Wir merken dieses Misstrauen, ne?
Genau, jeder kann ja auch einer von der Polizei sein oder ein Spitzel. Und wer weiß, ob nicht doch auch irgendwer von der Gestapo da unten ist. Ne? Hier sehen wir gerade die Asiaten.
Ne? Genau, ja, das ist auch gut. Und danach direkt den Russen. Mit Nastrovje wurde er von dem Bar
Das war übrigens, der Schauspieler war übrigens ein Trinkkumpel von Bogart.
Ach.
Und jetzt sehen wir hier verschiedene Araber auch am Tisch sitzen.
Ja.
Wieder eine Asiatin.
So, jetzt und sag mal, was ist das für, trinken die Grappa oder was ist das, was die da die ganze Zeit trinken?
Das kann ich dir jetzt so auch nicht sagen. Habe ich jetzt auch nicht wahrgenommen. Aber interessant, wie Rick eingeführt wird auch, ne? Erstmal, wir wollen ihn sehen und dann, wir haben schon viel von Rick gehört, sagt mir Major Strasser. Und jetzt, ne, das zweitgrößte Bankhaus in Amsterdam würde Rick nicht interessieren. Jetzt sehen wir ihn ja auch noch mal von der Seite, jetzt sehen wir, wie er seine Unterschrift da gibt unter diesen, was ist das überhaupt, unter diesen Scheck oder was das ist.
Und er hat halt auch immer mit Spitznamen, ne? Jetzt sehen wir ihn das erste Mal. Und ich muss sagen, die Einführung von Rick, die war so gut, ich habe sofort gemerkt, okay, er ist der sozusagen der Wichtigste, der ist der Hauptcharakter.
Genau. Vor allen Dingen ist Rick ja auch derjenige, der hier nochmal, also wir haben ja schon gesehen, dass Casablanca so eine Art Sonderstatus hat, so eine Art internationale Stadt zu sein scheint, gefühlt. Aber Ricks Café ist ja innerhalb dieser vermeintlichen internationalen Zone nochmal so eine Sonderzone, wie wir ja später auch sehen, von der Polizei offenkundig auch geschützt.
Ja, das stimmt. Ja, und jetzt haben wir gerade am Eingang den Ugarte gesehen, wie er sich durchgeschlängelt hat. Ne?
Gespielt von Peter Lorre, jawohl. Jetzt. Auch schön, ne? dieser Spruch, wie kommen Sie darauf, dass es nicht so ist? Weil wir ja über Ricks Vergangenheit nur sehr wenig erfahren. Ne? Wir wissen, dass er da dann später diese Gewehre geschmuggelt hat und wir wissen, dass er im Spanischen Bürgerkrieg gekämpft hat und wir wissen, dass er nicht zurück in die USA kann, aus welchen Gründen auch immer, aber das war's ja. Mhm. Ja, und wir haben jetzt auch gerade schon den ersten Zynismus von Rick gesehen.
Mhm. Ja.
Mit den toten und Helden.
Dauernd werden natürlich diese Getränke angereicht, also ich finde, die trinken sehr, sehr viel in diesem Film.
Ja gut, die Hälfte des Films spielt ja auch in einer Bar, ne?
Ja gut, das ist naheliegend.
Jetzt haben wir noch mal eine kurze Erklärung von Ugarte, der ja quasi so eine Art Schlepper zu sein scheint. Und wir erfahren auch gleich, dass Ugarte diese Transitvisa hat, diese berühmten.
Ja, und ihm ist natürlich auch unwohl, sie zu haben. Ne, er will sie ja jetzt, deswegen versucht er ja erstmal bei Rick jetzt Vertrauen zu wecken, und damit er ihm die Dinger geben kann. Genau, ja, deponieren kann bei ihm.
Auch interessant. Mhm. Sowas haben selbst sie noch nie gesehen. Ne? Das zeigt auch noch mal die Rolle von Rick in diesem Casablanca. Mhm. Aber das ist natürlich auch ein ganz schön heftiger Filmfehler, wenn man bedenkt, dass die Dinger von De Gaulle unterschrieben sein sollen, was natürlich eben von Vichy, der ja Teil der Resistance war. Und ich weiß gar nicht, ob der zu der Zeit überhaupt noch in Frankreich gelebt hat, der dann später in, von England aus die Resistance geleitet. Ob er dann wirklich, ob die wirklich irgendwas wert gewesen wären, wenn sie von jemandem, der offenkundig Teil der Resistance ist, geleitet werden, unterschrieben worden sind, das bin ich mir nicht so sicher.
Ja, aber ich muss auch sagen, ich finde sehr, sehr interessant den Aspekt, wie viel wert das Papier oder solche Dokumente sind. Ja. Also jetzt unabhängig davon, ob sie, ob es plausibel ist oder nicht. Hm. Aber du kannst ja in dieser Welt jedem das Papier zeigen und es ist gültig. Also heute würde man da noch mal was prüfen, ne? Würde irgendwie eine Nummer einfügen oder
heute hättest System du vor allen Dingen auch deinen eigenen Pass, der ja viel sicherer ist, ne? Mit allen möglichen Lichtzeichen und Wasserzeichen und Chips, die dann da drauf sind, die vom Computer ausgelesen werden, etc. pp. Ja.
Ja. Richtig. So, und das muss ich sagen, ist auch ganz nett gemacht. Sam macht jetzt sein Programm und Rick kommt dazu und versteckt, ich glaube, im Klavierdeckel sogar, ne?
Ja, genau, im Klavierdeckel.
Aber die auch ganz, Transitpapiere?
Ne, ganz subtil, und das spielt ja dann später wieder eine Rolle.
Ja.
Und es zeigt aber auch nachdem noch, wie sehr er Sam vertraut auch.
So, und das ist doch jetzt Ferrari eigentlich,
das
ne?
Das ist Ferrari, ja.
Genau, eigentlich ja sein Konkurrent von Rick. Also wenn man so...
Genau, der den blauen Papagei besitzt, genau. Mhm. Und der selber im Gegensatz zu den anderen, im Gegensatz zu Rick selbst, auch mit Transitvisa durchaus dealt. Während Rick sich ja aus diesen Sachen raushält. Ne? Er toleriert das zwar, dass das passiert alles in seiner Bar. Mhm. Oder sagen wir es mal so, er tut so, als ob er es nicht mitkriegt. Und mischt sich nicht ein. Mhm.
Und das ist auch vielleicht nochmal ganz wichtig. Also Ferrari sagt jetzt Rick, er möchte gerne seinen Kaffee kaufen. Und das ist ja vielleicht wichtig für das Ende nochmal
genau,
zu wissen.
Genau.
Also das, weil im Prinzip passiert das ja dann.
Ja, also ich finde, das Drehbuch ist auch wirklich gut geschrieben. Da greift viel dann ineinander über, was schon relativ früh gesetzt wird.
Ja, das stimmt. Aber die haben ja, glaube ich, auch zu dritt oder so dran gearbeitet, ne? Das ist jetzt nicht...
Ja, das ist ja, es gibt ja ursprünglich mal das basiert ja auf einem Bühnenstück und dann gab es dieses Bruderpaar, was daran gearbeitet hat, und dann gab es zwischendurch noch mal jemand anderen, der daran gearbeitet hat, und dann... Aber ja, es gab schon sehr, sehr unterschiedliche Überarbeitungen des Buchs. Da sehen wir die junge Französin, die wir dann später in der Marseillaise-Szene auch nochmal wiedersehen. Mhm.
So, und jetzt wird Rick von seinem Bartender gefragt, ob er den Check annehmen kann von den Deutschen. Und er zerreißt ihn einfach kommentarlos.
Ja.
So, wir erfahren auch gerade, dass der Barkeeper Sascha heißt. Mhm. Und es geht darum, dass sie zu viel trinkt und Rick möchte sie jetzt rausschmeißen. Ja, da denkt man so, er ist so ein bisschen auch der fürsorgliche Hausherr, ne, vielleicht. Mhm. Wobei er natürlich auch, ja, weiß nicht, die Kontrolle haben will, ne.
Mhm. Ja, und ja, auch sie nicht, vielleicht auch nicht richtig einschätzen kann dann in dem Moment, wenn sie zu viel trinkt.
Also für mich wirkte sie noch nicht wirklich betrunken.
Ja, aber das wäre ja dann nur noch eine Frage der Zeit gewesen.
Ja.
Ja. Oh, wir sehen, wie Rick und Kapitän Renault sich treffen, und wir sehen, dass die beiden offenkundig auch irgendeine Art von Freundschaft haben.
Ja, wobei das sich ja erst ganz am Ende wirklich manifestiert, was für eine Art von Beziehung oder Freundschaft das ist, ne?
Ja, genau. Ja, also ich finde gerade die Unterhaltung zwischen den beiden sind sehr, sehr kodiert. Ne? Die versuchen sich gegenseitig, auch interessant, dass das Rix-Café eigentlich quasi direkt neben dem Flughafen ist.
Stimmt, das finde ich jetzt auch komisch.
Die beiden versuchen ja immer wieder so weit auszutesten, wie weit der andere eigentlich opponiert gegen das System.
Und
beide wissen, wie weit sie sich aus dem Fenster gegenüber dem anderen lehnen können, ohne sich selbst zu gefährden. Aber
sie trauen sich nicht wirklich, ne?
Ja, die beiden sind, finde ich, zwei Seiten von einer Medaille. Ne? Das sind beides Zyniker, die eigentlich an nichts glauben. Und Bogart ist der Gebrochene, der für den einfach nur noch alles schlecht ist und der eigentlich nur noch überlebt, anstatt zu leben und deswegen alles so zynisch sieht. Während hingegen Renaud ist auch ein Zyniker, der an nichts glaubt, der aber leben will und genießen will und ein hedonistischer Zyniker ist. Ne? Wenn dann so eine junge Frau kommt, die ein Ausreisevisum hat, sagt er, ja klar, kannst du haben, musst aber dann halt mal abends bei mir vorbeikommen im Schlafzimmer. Ne? Das haben wir dann später auch, diese Szene.
Ja, er versucht alles zu seinem Vorteil.
Er ist kein Anhänger des Regimes in Vichy oder Freund der Nazis, aber das sind halt diejenigen, die halt jetzt gerade an der Macht sind, also macht er halt das, was die ihm sagen. Ne?
Ja. Hier vielleicht ganz kurz, während Rick den Safe öffnet und Renaud mit ihm da reinkommt. Das ist schön gemacht mit diesem Schatten.
Finde ich auch.
Und ich habe mich gefragt, ob das wirklich dann der Schatten von Rick war oder ob man das parallel gespielt hat mit einer Projektion.
Oh, das kann
sein. Na, wobei, da sieht man schon, dass es passt. Ja. Und das ist natürlich etwas, was bei Schwarz-Weiß einfach viel besser wirkt. Solche Schattenspielchen. Also in einem Farbfilm, glaube ich, wirkt es fast ein bisschen albern, wenn man solche Tricks macht. Ne? Aber gerade durch dieses 4:3 und das Schwarz-Weiß passt das wirklich sehr, sehr gut.
Oder auch sehr schön, dass alle Bediensteten oder fast alle Bediensteten bei Rick ja auch weiße Smokings tragen.
Ne? Genau, ja.
Was ja angemessen ist laut Dresscode, weil man ja weiße Smokings auf Schiffen, bei Gartenpartys und in südlichen Ländern tragen darf.
Ja, richtig.
Und wir haben ja auch Renaud jetzt mit dieser weißen Uniform.
Ja. Ich muss sagen, dass mir bei dem Film auch die, an den meisten Stellen die Brillanz der Bilder gefällt.
Ja. Ja, ich habe das Gefühl, dass Schwarz-Weiß ein schärferes Bild ist als frühe Farbfilme, aus irgendeinem Grund.
Ja.
Und diese Auszeichnungen, die Renaud da trägt, das sind übrigens echte Orden, die man in Frankreich für Dienste im Ersten Weltkrieg bekommen hat.
Ah, okay, das heißt, wir könnten jetzt eigentlich anhand seiner Uniform theoretisch rekonstruieren, was er gemacht hat im Ersten Weltkrieg.
Genau. Also erstmal wissen wir überhaupt, dass er im Ersten Weltkrieg gekämpft hat. Gut, das ist jetzt vielleicht aufgrund des Alters und der Zeit, an der der Film spielt, jetzt keine so große Überraschung, aber wir sehen, dass er offenkundig immer noch diese Orden auch trägt. Ja. Und jetzt erfahren wir ein bisschen was über die Hintergrundgeschichte von Rick, dass er Waffen nach Äthiopien geschmuggelt hat, offenkundig für die Äthiopier gegen die italienische Invasion, und dass er auf Seite oder gegen die Phalange und gegen die Phalangisten in Spanien gekämpft hat, im Spanischen Bürgerkrieg. Also gleich zwei Gründe, warum die Nazis ihn kritisch beäugen werden. Und interessanterweise ist es auch eine Stelle, die in der italienischen Fassung umgeschrieben wurde. Da hat er nämlich nicht Waffen nach Äthiopien verkauft, sondern nach China. Dann wahrscheinlich gegen die Japaner. Auch ein schöner Satz. Eigentlich, die sind relativ offen, wenn man mal ehrlich ist. Also die wissen haargenau, dass die Deutschen oder die Nazis hier noch nicht die Macht haben. Wenn man bedenkt, was die sich alles rausnehmen.
Ja, das stimmt. So, jetzt geht Renaud zu Major Strasser und den anderen Nazis.
Genau.
Und Strasser bestellt natürlich den besten Champagner und Kaviar, also seinem Rang würdig.
Ja. Strasser wird übrigens gespielt von Konrad Veit, der wiederum selber ein Flüchtling ist vor den Nazis und auch eine jüdische Frau hatte.
Und sag mal, hatte der nicht auch, war das Strasser, der Seitz, der im, ich glaube, in Jud Süß mitgespielt hat?
Kann sein, ja, kann durchaus sein. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob Konrad, ja doch, kann sein. Der hat am Anfang noch ein paar Nazi-Produktionen mitmachen müssen, ja. Doch, doch, das passt schon.
Weil das gibt natürlich dieser ganzen Produktion nochmal sowas, also ne, von seiner Reichweite nochmal was.
Ja, jetzt sehen wir eigentlich so die erste richtige Action-Szene in diesem Film. Und auch ein Stück weit eigentlich fast die einzige richtige Action-Szene.
Ja, also Jud Süß steht bei ihm mit drin in der Filmografie.
Okay, ja, okay, ja, dann hat er da mitgespielt. Ja, hier führt sich Rick auch nochmal selbst ein. Ne? Ich halte für niemanden den Kopf hin. Tja, und offenkundig ist das jetzt kein so absurdes Ereignis in Casablanca.
Hey, so nach dem Motto, solange die Band spielt, ist alles in Ordnung, ne?
Genau, genau.
So, das ist halt jetzt auch sehr, sehr komisch. Ein Amerikaner, ein Franzose und zwei Deutsche sitzen an einem Tisch.
Wolltest du jetzt einen Witz erzählen?
Das ist ja so ungefähr, ne? Ja, ja.
Vor allen Dingen, das Absurde ist ja dann, dass sie in Marokko sitzen.
Ja. Das ist auch schön, die Frage. Strasser fragt Rick, welche Nationalität er hat, und er sagt, ich bin Trinker.
Ja, auch das zeigt ja nochmal diesen Zynismus, den er da an den Tag legt, weil er offenkundig an nichts mehr glaubt.
Und ich meine, diese Unterhaltung ist jetzt sehr interessant. Rick wird gefragt, ne, können Sie sich in London vorstellen? Also können sich die Deutschen in London vorstellen? Und davor wurde er gefragt, können Sie sich die Deutschen in Paris in Ihrem geliebten Paris vorstellen? Und er sagt, ja, es ist nicht mein geliebtes Paris. Und wir erfahren ja gleich noch, wenn wir seine Geschichte aus Paris gezeigt bekommen, warum er da vielleicht ein Problem mit hat.
Ja.
Ich glaube, das Interessante ist eigentlich, dieser Zynismus, den Rick hier ja verkörpert, der beruht in seinem Charakter auf dem Punkt, dass er ja eine persönliche, schmerzhafte Erfahrung hat. Und genau. Aber auf der gesellschaftlichen Ebene oder auf der Weltebene kommt der Zynismus, den er in seinem Charakter spielt, daher, dass im Prinzip hier Nationen gegeneinander kämpfen und eigentlich das den großen Schmerz und die großen Fragen aufwirft. Ne?
Also hier und wir müssen auch festhalten, wir wissen ja, was er alles gemacht hat, dass er oft auf der Seite der Verlierer stand. Ne? Mhm. Wird ja auch dann. Und er versucht das ja vorher in der im Gespräch mit Renault wegzubügeln, nach dem Motto, die haben mich ja bezahlt dafür. Und Renault antwortet dann ja, ne? Die Sieger hätten sie besser bezahlt.
Mhm. Ja. Ja. So, wichtiger Auftritt.
Genau, jetzt ist unser Hauptfiguren-Ensemble komplett, würde ich sagen. Mit Viktor Laszlo und Elsa Lund.
Gespielt von Ingrid Bergmann.
Genau, und Sam hat sie sofort erkannt und weiß, was passiert. Und sie ist sich ja auch schon ziemlich sicher, spätestens jetzt, nachdem sie Sam gesehen hat.
Hat Sam gerade schon As Time Goes By gespielt?
Bin mir jetzt nicht sicher. Vielleicht so ein, zwei Noten oder so?
Ja, ja, ich hatte gerade das Gefühl.
Okay. Ja, was ich auch sehr schön finde, ist, dass Viktor Laszlo diese Narbe hat, wenn wir nachher erfahren, dass er ja offenkundig im KZ war, die jetzt nicht näher erwähnt wird und die auch auf die nicht näher eingegangen wird, aber wo man sich dann ja im Laufe des Films herausschließen kann, woher er diese Narbe haben könnte.
So dieser Ring, der jetzt gezeigt wird, der ist ja irgendwie ein Wappen irgendwie eines Erzbischofs oder so.
Ich schätze mal, das ist das Zeichen der Untergrundorganisation, für die Laszlo arbeitet.
Ah.
Und ne, das war, so hat er sich halt zu erkennen gegeben, ne? Die beiden reden ja dann später auch wieder.
Ja.
Das ist natürlich auch alles sehr, sehr
aufgesetzt.
Ja, und auch sehr kodiert, ne? Dass er sich da vorstellt. Das ist ja letzten Endes eine Warnung an ihn.
Und auch dieses einen schönen Aufenthalt zu wünschen. Also das drückt ja auch nochmal diese temporäre Verweildauer aus, die da wahrscheinlich angenommen wird.
Ja, wobei es ist, so sicher kann man sich da ja auch nicht sein. Ne? Das hat man sich ja auch schon so ein bisschen zusammengereimt, dass hier in Casablanca auch offenkundig eine Menge Leute stranden. Letztendlich ist Rick ja auch selber ein Gestrandeter.
Ja. Und jetzt, jetzt wird Ilsa klar, dass Rick die Bar gehört. Ich muss sagen, was mir bei, also wirklich nicht so gut gefällt bei so diesen alten Produktionen, ist, wenn die diesen Weichzeichner da drauflegen, diesen Effekt bei den Close-Ups. Das ist das, wo dann diese Brillanz verloren geht. Ich glaube, es war damals, hat der Effekt besser funktioniert. Aber heute profitieren wir eigentlich eher von der Brillanz im Bild. Also, das fällt mir immer wieder auf.
Das ist übrigens nicht alles echter Zigarettenqualm, den wir da sehen, sondern das sind teilweise auch künstlich erzeugter Qualm für diese Atmosphäre dann in der, in der Bar.
Ja. Hier, da sieht man es nochmal. Also bei, bei Ilsa, wenn das so weich gemacht wird.
Auch schön, ob sie sich jetzt darüber unterhalten, ob das jetzt ein Befehl ist oder ein Wunsch oder wie hart es für ihn ist, überhaupt dagegen zu argumentieren zu können.
Ja. So, jetzt gibt's noch mal eine musikalische Darstellung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt dieser Gesang überhaupt nicht. Also das Leiernde so. Also, und ich weiß auch gar nicht, was sie da macht mit der Gitarre. Das sieht so ein bisschen unbeholfen aus.
Wahrscheinlich konnte die Schauspielerin nicht Gitarre spielen.
Ja, weil sie schlägt, ich weiß nicht, ob man das macht, aber sie schlägt irgendwie oben am, am Gitarrenhals die Saiten an und und jetzt hier hat man es auch noch mal gut gesehen. Was mir auch gut gefällt, ist, dass die eigentlich den ganzen Film immer nur mit Festbrennweiten gearbeitet haben. Ich bin mir auch gerade noch nicht sicher, ob es überhaupt schon Wechselbrennweiten gab. Aber das muss ich sagen, das ist nach wie vor etwas, was mir beim Film gefällt, wenn mit Fahrten gearbeitet wird und einfach Einstellungen, wie hier jetzt zum Beispiel. Die zwei Männer setzen sich an die Bar und wir fahren ran. Ich finde das super. Ich muss sagen, das macht so einen Film immer so schön handwerklich. Und ich glaube, wir haben ja auch fast keine Handkamera. Ich weiß nicht, da müssen wir darauf achten, wenn wir nachher diese ich vermute mal, dieses echte Filmmaterial vom Krieg sehen. Ich vermute, dass es echtes Material ist. Das ist, glaube ich, von Hand gedreht.
Ja, das aber kann sonst, sein, ja. Dieses Archivmaterial quasi.
Genau, ja, richtig, ja. Also was wahrscheinlich auch gar nicht so alt war dann zu dem Zeitpunkt, ne? Und halt auch, das muss man auch hervorheben, wo du eingangs ja die Farbgebung genannt hast. Also ich finde, dass gerade mit hier mit dem Licht und so echt wirklich schön gearbeitet wird. Also man sieht ja auch hier.
Tatsächlich sind wohl nicht alle diese Schatten echt. Da sind wohl auch teilweise Schatten aufgemalt worden, um die zu haben, die man haben will.
Ah, wie zum Beispiel jetzt hier oben an diesem Balken im Hintergrund. Da haben wir ja auch so eine, fast so eine Art Kopf oder so.
Ja, das ist ja diese Amphore, die davor steht.
Ja, irgendwie so, ja, genau.
Ja.
So, und jetzt Sam und Ilsa haben sich getroffen.
Ja, und er gibt ihr ja den Hinweis, dass es vielleicht nicht so gut ist, dass sie jetzt hier ist.
Und jetzt soll Sam die alten Lieder spielen.
Genau. Und jetzt lügt er über Sam. Und übrigens, Dudley Wilson konnte kein Klavier spielen. Der war Schlagzeuger vom Beruf.
Ah.
Also das ist alles gespielt. Also ja, geschauspielt.
Ja, aber ich finde es auch sowieso erstaunlich, dass Sam spielen und reden kann. Mhm. Und wir wissen ja, und das muss ich sagen, finde ich auch ziemlich cool, wir wissen ja in diesem Moment noch nicht, dass Sam dabei war, als Rick von Ilsa sitzen gelassen wurde.
Ja, wir wissen ja überhaupt noch nicht, was zwischen Rick und Ilsa überhaupt war. Oder das
richtig.
Also ja. Wir wissen ja nur, dass die beiden sich offenkundig irgendwie kennen.
Genau. Und jetzt summt Ilsa Sam das Lied As Time Goes By vor und Sam spielt es. Aber er spielt es nur an. Und jetzt singt er dazu auch?
Genau. Ich finde auch, dass das Lied sehr gut zu diesem Film passt, zu dieser melancholischen Grundstimmung, die der Film ja auch über lange Zeit hat.
Und man muss auch sagen, es ist ein schönes Lied, ne?
Mhm.
Es ist wirklich schön. Und ich finde, es wirkt auch nicht so uralt.
Nee, ist ein zeitloses Lied, kann man sagen.
Ja, ja. Und man muss ja auch sagen, das Lied ist ja nicht von dem Max Steiner, ne? Sondern das war
eingekauft sozusagen, ja. Da mussten Lizenzen für bezahlt werden. Was auch Kritik ausgelöst hat. So, jetzt sehen wir, wie sich Rick und Ilsa wieder treffen und Rick arg aufpassen muss, dass ihm die Gesichtszüge nicht entgleisen, als er sie sieht.
Ja.
Und ich frage mich ja jedes Mal, ab wann hat Victor Laszlo eigentlich einen Verdacht, dass zwischen den beiden mal was lief?
Ja, hat Victor nicht eben gesagt, dass man hört viel von ihm?
Ja gut, aber das, ich meine, das muss ja erstmal nicht viel heißen.
Das muss nicht viel heißen, ja.
Weil wir haben ja schon, Rick ist ja schon eingeführt als eine Figur, die offenkundig einen eigenen Status hat in Casablanca. Wo ich jetzt noch mal kurz die Anekdote mit dem Lied beenden wollte. Man wollte eigentlich kein Lied einkaufen extra und dafür dann eben bezahlen. Aber das war dann schon, nachdem die ganzen Dreharbeiten fertig waren, als diese Frage aufkam. Und Ingrid Bergman hat da schon einen anderen Film gedreht und sich dafür die Haare sehr kurz schneiden lassen müssen. Und man konnte diese Szenen schlicht und ergreifend nicht mehr einfach nachdrehen, weil Ingrid Bergman einfach nicht mehr reingepasst hätte mit ihrer neuen Frisur. Und dann hat man es eben doch gelassen.
Ja, das der As Time Goes By kommt ja aus einem Musical.
Mhm.
Und zwar geschrieben von Herman Hupfeld. Und zwar aus dem Jahr 31, also 1931.
Mhm.
Also über 10 Jahre alt. Aber ich muss sagen, so retrospektiv würde ich sagen, ist das überhaupt kein Drama. Also,
nee.
Man wird heute ja den...
Ging ja eigentlich nur um Geld.
Ja, natürlich. Aber man kennt den Titel ja mehr als das Musical. Also,
ja, man kennt den Titel halt, weil er hier in diesem Film vorkommt.
Genau, ja. Ja, man merkt auch, dass Ilsa doch ihrem Ehemann ist es schon, ne? Ja.
Die sind ja verheiratet.
Die sind verheiratet, genau. Eigentlich auch was vormacht. Also sie hat ihm zwar gesagt, ja, ich habe ihn ein paar Mal in Paris gesehen, aber mehr auch nicht.
Ja gut, ist halt auch schwierig, ne? Ich habe gedacht, du wärst tot, also habe ich mich mit einem anderen eingelassen. Ist halt auch ein bisschen schwierig.
Ja, das kann man jetzt auch nicht so erklären.
Ja gut, man kann es schon erklären, ne? Wenn sie wirklich, also sie hat ja ein offizielles Dokument scheinbar von den deutschen Behörden bekommen, dass er tot sei. Und jetzt kommen wir gleich die sehr schöne Szene, finde ich, wie hier alles dunkel ist und ab und an diese Lichter vermutlich vom Flughafen einmal aufleuchten.
Ja, oder dieser komische Turm, der da immer so dieses, wie so ein Leuchtturm.
Ja, genau, ja, genau. Das werden ja dann die Flughafenlichter sein, denke ich. Das wird ja der Kontrollturm sein.
Möglich, ja.
Und wie sich Rick hier gerade versucht zu betrinken oder schon betrunken hat. Oh. Und er geht davon aus, dass sie zurückkommt. Ist ja auch interessant, diese ganze Beziehung zwischen den dreien, also Rick, Victor, Laszlo und Ilsa. Sie ist mit Victor Laszlo verheiratet, hatte diese Zeit mit Rick und die einzige Person, der sie jemals sagt, ich liebe dich im Film, ist Rick und nicht Victor Laszlo. Mhm. Finde ich auch ganz interessant. Ja, und diese ganze Dreiecksbeziehung hat auch den Film durchaus vor Probleme gestellt bei der Zensur dann. Mhm. Weil das, was wir da sehen, ist eigentlich so das Weiteste, was man gehen konnte bei dieser Thematik zu der Zeit in den USA.
Ach, okay, ja.
Also weiter wäre dann geschnitten worden.
Ja. So, das ist jetzt so ein richtig praktischer, was heißt Zynismus? Es ist sogar noch was anderes. Es ist eher so selbstverletzend, ne? Hm. Also, weil Rick jetzt unbedingt das Lied von Sam vorgespielt haben möchte.
Ja.
Damit er sich so richtig in seinen Gefühlen
Und gleichzeitig will er sich selber auch beweisen, dass er genauso weit drüber hinweg sein kann wie Ilsa.
Mhm.
Ne, das sagt er ja auch, ne? Du hast für sie gespielt, also kannst du auch für mich spielen. Ne? Wenn sie es hören kann, dann kann ich das auch mir anhören, ohne dass es mich zerreißt.
Ja. So ein bisschen dieses, ich sag mal, heute würde man irgendwie so sagen, wer geht als Verlierer und wer geht als Gewinner aus der Trennung hervor?
Genau, so ungefähr, ja, ne? Genau, ja, genau so. Ich fand jetzt hier sehr schön diesen Übergang in dieser Rückprojektion.
Mhm.
Würde in einer normalen Szene wahrscheinlich nicht so gut funktionieren, aber dadurch, dass das ja so eine
Erinnerungsszene
ist, finde ich, funktioniert das ganz gut, dieser nahtlose Übergang von der Stadt in die Landschaftsszene.
Mhm.
Auch schön hier, die Fahrt auf der Seine.
Mhm.
Und man merkt auch, die beiden waren glücklich, ne?
Ja, vor allen Dingen, es ist eigentlich auch, ich muss sagen, es kommt mir nicht vor wie eine Affäre, sondern es ist eher so ein...
Ist es ja auch nicht, ne?
Sie, weil der Ehemann ist ja eigentlich tot, ne?
Oh ja, genau. Sie denkt ja, sie ist eine Witwe zu dem Zeitpunkt. Mhm.
Das ist wirklich so, Erinnerung an glücklichere Tage, ne?
Genau. Glücklichere Tage zum Beispiel, als die Nazis noch nicht in ganz Europa gewütet haben. Das ist ja dann auch noch mal auf einer anderen Ebene.
Ja.
Jenseits derer persönlichen ist das ja auch noch mal diese Erinnerung.
Richtig. Und ich muss sagen, das ist ja das Interessante eigentlich in dem Film, dass wir sozusagen mit der Erzählung und, einer persönlichen Geschichte, ne?
Ja, jetzt muss ich kurz einmal einhaken. Ja. Sie trägt hier diesen Bademantel, dieses Nachthemd. Das ist die weiteste Andeutung, die man machen konnte, dass die beiden miteinander geschlafen haben, ohne dass sie verheiratet sind.
Ah, okay.
In der Zeit. So, jetzt, da kannst du weitermachen.
Nee, genau, also das, was du eben auch angesprochen hattest mit den wir haben hier diese zwei Ebenen, also wir erfahren eine persönliche Geschichte, die aber stellvertretend ist für die Geschichte einer ganzen Welt, ne? Also einer gesellschaftlichen Geschichte, die mit dem Krieg und den besseren Zeiten und den ganzen Umwälzungen.
Genau.
So, und jetzt haben wir dieses Archivmaterial, haben wir das vorhin genannt. Da sehen wir Aufnahmen aus dem Krieg. Also wir sehen vorrückende deutsche Panzer und Flugzeuge.
Ja. Wir sehen auch, dass das Filmkorn hier ein ganz anderes ist wie auf dem Hauptfilm.
Ja.
Übrigens auch ein Teil dieser Szenen dann in Paris, wenn die Deutschen in Paris sind, und auch Anfang dieser Marktszene wurden von der Second Unit gedreht, deren Regisseur Don Siegel war, der ja dann später in den 60ern und 70ern sich selbst einen ganz guten Namen gemacht hat.
Interessant. Ja, also Ilsa erzählt Rick, dass er in Gefahr ist.
Genau, wenn die Nazis erstmal Paris erreicht haben, weil er auf der schwarzen Liste steht. Ich finde auch diesen Gläserständer in Form des Eiffelturms sehr schön.
Ja, ja, ja. Und jetzt sehen wir auch, wie die drei sich, also Sam, Rick und Ilsa, kennengelernt haben.
Ja. Oder beziehungsweise welche Rolle er eigentlich in den Erinnerungen der drei spielt, weil er ist ja der einzige Zeuge außer den beiden von dieser Beziehung.
Mhm. Aber kriegen wir eigentlich mit, warum Sam auch mitflieht?
Naja, wahrscheinlich, weil er die beiden gut kennt und weil er vermutlich als Schwarzer im besetzten Frankreich auch nicht so viel zu lachen hätte unter den Nazis, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, okay, ja, ja.
Also jetzt nicht, dass Frankreich in den 40ern jetzt ein Hort des Antirassismus war und der Freiheit, aber ich vermute mal, dass es immer noch besser war als unter den Nazis.
Ja, und man muss sich das ja mal vorstellen, wenn man immer nur hört, okay, die Deutschen rücken weiter vor, sie drücken weiter vor, ich glaube, da hat jeder in der Stadt ja Angst.
Ja. Bin mir allerdings auch nicht sicher, ob die Gestapo wirklich vor dem Einmarsch der Wehrmachttruppen schon irgendwelche großen Durchsagen hätte machen können.
Aber vielleicht ist das nur die Übersetzung. Also vielleicht ist das auch die, vielleicht ist es ja auch der französische Geheimdienst oder so, oder?
Ach so.
Oh. Weißt du, und das wird dann einfach mit Gestapo übersetzt.
Bin mir nicht sicher. Ich meine, es ist aber im Original auch auf, ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber ich meine, die Szene ist im Original auch auf Deutsch. Weil ja Rick auch fragt, was sie sagen. Das ist aber tatsächlich jetzt gerade mit der 8,8 ist tatsächlich eine Szene, die in der Synchro einen Fehler im Originaltext bereinigt hat, weil im Originaltext wird von der 7,7 gesprochen, die es im Zweiten Weltkrieg nicht gab.
Ja. Und ich meine, wir lernen natürlich auch da, wir wissen immer noch nicht so richtig über ihn Bescheid, über Rick, aber er kennt sich aus. Und ich meine, das ist eine sehr subtile Art.
Na gut, wir wissen ja zu dem Zeitpunkt schon, dass er Waffen geschmuggelt hat und dass er selber Bürgerkrieg war. Also das ist jetzt nicht ganz, abwegig, dass er sich ein bisschen mit Waffen auskennt.
Ja.
Ja, und jetzt wissen wir natürlich noch nicht, was passiert und Rick auch nicht, aber wenn man den Film natürlich schon gesehen hat, weiß man, warum sie sich jetzt so ziert. Mhm. Weil sie offenkundig schon erfahren hat, dass Laszlo nicht tot ist. Und sich aber auch nicht traut, ihm zu sagen.
Mhm.
Also es wäre interessant zu sehen, wie eigentlich diese Story anders und diese Figuren und die Beziehungen diesen Charakteren anders verlaufen würden, wenn Ilsa sich entscheiden würde, einem von den beiden die Wahrheit zu sagen. Entweder hier jetzt Rick oder später dann Laszlo.
Ja.
Mir gefällt auch die Blume, die er da am Revers hat die ganze Zeit in Paris.
Ja, dann man sieht ja nicht so wirklich die. Doch, er hat Nadelstreifen, das kann man schon erkennen.
Hm.
Aber so kriegt das Ganze, weil es ja schwarz-weiß ist, auch nochmal ein bisschen mehr Struktur, ne?
Hm. Schön auch, wie das Glas jetzt umgeschmissen wird.
Hm.
Und wenn man ehrlich ist.
5:05.
Ja, und wenn man ehrlich ist, man sieht selten eine Filmszene, wo es wirklich so extrem regnet wie hier.
Ja, das stimmt.
Dass die wirklich schon zu Beginn der Szene komplett durchnässt sind.
Ja, und vor allem, es ist ja auch kein Regen, es läuft Wasser im Prinzip. Ja.
Und wir hören die Marseillaise schon wieder.
Mhm. So, Sam kommt dazu.
Und wir erfahren, Ilsa kommt nicht.
Aber warum findet Sam denn die Nachricht von Ilsa und nicht Rick?
Weil er ja im Hotel war und sie abholen wollte.
Ja.
Er sagt ja, im Hotel war sie auch nicht.
Hm.
Das ist natürlich auch ein ziemlich harter Brief, wie ich finde.
Ja, vor allem im Regen stehen lassen ist hier wirklich wortwörtlich zu nehmen.
Ja. Aber dank der Filmmagie ist er ja im nächsten Moment schon wieder komplett trocken.
Ja, das stimmt.
Und wir sehen aber eine Träne, die bei Bogart fließt.
Die hat man gut gesehen. Ja.
So, und der wir haben auch gesehen, ab. Und wir haben auch gesehen, wie er den Zettel weggeschmissen hat noch.
Ja.
Im Bahnhof.
Ja, also er ist so kein, was das angeht, dann doch kein Melancholiker, der sich sowas dann aufhebt oder so, sondern.
Auch schön jetzt, wie sie reinkommt und dann gleich das Licht reinkommt und sie ganz in weiß.
Ja, das ist wirklich so ein bisschen wie ein Geist erscheint, ne?
Ja.
Weil sie auch so strahlt. Also eben in der Tür mit dem Licht. Mhm. So, wir merken auch, dass Rick schon ordentlich getankt hat.
Ja. Und offenkundig auch kein Interesse im Moment an ihr hat.
Nee, der ist einfach verletzt. Ne?
Ja, ja. Ja, jetzt versucht er sie halbwegs so zu verletzen, wie er von ihr verletzt wurde.
Und der hat ja auch schon mal sie Kleines genannt.
Ja.
Das ist vielleicht auch schon mal wichtig.
Ja, ja, genau. Also wir haben ja schon, ich sehe dir in die Augen, haben wir ja schon gehabt in der Paris-Szene. Und diese Paris-Rückblicke waren übrigens auch, sind nicht nur chronologisch die ersten Szenen im Film eigentlich, sondern es sind auch tatsächlich die ersten Szenen, die gedreht wurden.
Ah, okay, ja.
Und dieses Here's Looking at You, Kid, was er ja im Original sagt, ne? Also ich sehe dir in die Augen, Kleines, war eine Improvisation von Bogart.
Ich meine, das ist vielleicht auch so ein bisschen die Möglichkeit, dann zu erklären, warum so ein Satz einfach dann auch einschlägt, ne? Wenn das noch dazu kommt.
Ja. Wobei man ja sagen muss, das ist auch immer so ein bisschen schwierig in der Übersetzung, weil das ist ja eigentlich wohl ein Trinkspruch.
Okay. Also hier jetzt nochmal in diesem Close-Up. Ich meine, es ist zwar schön, wie diese Augen so glasig sind, ne, und auch so feucht, aber ich muss sagen, ich mag einfach bei den Schwarz-Weiß-Filmen nicht, das habe ich ja vorhin schon mal erklärt, dieses Weichzeichnen. Also, ich glaube, das hat damals besser gewirkt, als es heute wirkt.
Ja, sehr schön auch, dass sie jetzt auch nur eine Träne weint, ne? So wie Bogart vorhin. Und jetzt erzählt sie ja die Geschichte, die sie ihm eigentlich vor ein paar Jahren schon hätte erzählen müssen. Oder in diesem Brief zumindest hätte schreiben sollen.
Ja. Und hier merken wir auch, wie die Musik schön zusammenspielt. Weil sie steht auf und geht. Und das Orchester im Hintergrund, also die Orchestermusik, zeigt so ein bisschen auch das Drama, das Gefühlsdrama.
Genau. Ja, ich meine, wir haben ja, wenn man den jetzt in Genre einordnen möchte, könnte man den ja durchaus als ein Melodram bezeichnen.
Ja. So, das ist jetzt auch so völlig selbstverständlich, ne, dass in Renaults Büro Major Strassauer einfach so sitzt, ne, und sie unterhalten sich.
Ja. Sie beschließen, Ricks Café zu durchsuchen. Werden dabei natürlich kein Glück haben. Und wir sehen die Laszlos. Und wir sehen hier wieder das bulgarische Ehepaar. Ganz interessant eigentlich, ne? Dass die sich durch den ganzen Film durchziehen.
Ja, stimmt. Das ist so irgendwie wie so ein, ne, das Magazin kann man nicht sagen, ne? Aber
nee, das
so
sind ein, ja, das sind ja eher die Transitvisa. Nee, ja, das sind eher, ja, das ist halt so eine Nebenstory, die so ganz, ganz klein im Verlauf des Films mitläuft, ne? Und diese dann ja später in der Casino-Szene dann zu einem Ende kommt.
Ja.
Das ist auch so eine schöne, so eine kodierte Unterhaltung zwischen den allen, weil keiner sich trauen kann, die Wahrheit zu sagen. Strasser kann es nicht, weil ihm die Hände gebunden sind, weil er eigentlich keine Vollmachten hat. Renault kann es nicht, weil er Angst haben muss, dass Strasser auf seine Regierung einwirkt. Und Laszlo kann es natürlich nicht, weil er lebend aus diesem Gebäude rauskommen will.
Ja, und das ist natürlich jetzt, das ist jetzt wieder dieses Angebot, was Strasser
verkauf mir deine Seele, dann kriegst Laszlo du dein macht. Leben.
Genau. Ja, vor allem, wenn man bedenkt, dass Laszlo ja auch schon inhaftiert war, ne?
Ja.
Er war auch im KZ, ne?
Er war im KZ, ja.
Genau, er war im KZ und ist eigentlich auch ein gesuchter Widerstandskämpfer.
Genau.
Und er hat aber, man merkt, er hat immer noch diese, ne, jetzt, wie er da Major Strasser sagt, so, sie werden wieder aufstehen und sich erheben.
Er ist ja quasi diese Anführerfigur, ne? Das sagt ja Strasser jetzt auch. Mhm. Und deswegen ist ja dieses Angebot so perfide, was er eben macht, ne? Er bietet die Freiheit und will aber dafür quasi nicht nur die Köpfe von den verschiedenen Stützpunkten der Widerstandsbewegungen haben, sondern er will ja quasi auch das Symbol der Widerstandsbewegung dadurch vernichten, nämlich Viktor Laszlo. Ob Laszlo überhaupt dann, wenn er das alles verraten hätte, noch lebend rausgekommen wäre oder dann trotzdem von den Nazis erschossen wäre, ist ja nochmal eine ganz andere Sache, weil das würde man denen ja auch zutrauen.
Ja, das stimmt. Also ich finde, es ist wichtig, während hier im Hintergrund die Unterhaltung weiterläuft und sie sich gerade auch verabschieden, wir müssen unbedingt über den Punkt Preise sprechen.
Ja, da sind wir bei den Oscars im Jahr 1944. Da hat der Film gewonnen bester Film, beste Regie, bestes adaptiertes Drehbuch und noch Nominierungen gehabt für Bogart als bester Hauptdarsteller. Da hat Watch on the Rhine gewonnen. Beste Nebendarstellerin wäre Ingrid Bergman gewesen. Beste Hauptdarstellerin natürlich, Entschuldigung. Wäre Ingrid Bergman gewesen, aber da hat das Lied von Bernadette gewonnen. Claude Rains war als bester Nebendarsteller nominiert. Da hat Immer mehr, immer fröhlicher gewonnen. Beste Kamera Schwarz-Weiß hat das Lied von Bernadette gewonnen. Bester Schnitt in die japanische Sonne. Und beste Filmmusik für Drama, Komödie hat das Lied von Bernadette auch gewonnen. Hm. Also drei Preise, davon auch drei sehr wichtige. Die Schauspieler-Oscars alle nicht und ein paar Technik-Sachen. Hm. Ja, und auch ganz interessant, der Best Picture-Preis, also den besten Film, den hat Jack Warner direkt angenommen und auf die Bühne gegangen. Und nicht Hal B. Wallace, der eigentliche Produzent des Films war.
Ah.
Das hat er als so einen Affront aufgefasst, dass er kurze Zeit später das Studio dann auch verlassen hat.
Oh, das ist auch traurig. Ne? Da gewinnst du für dein Studio einen Oscar, ne? Mhm.
Und der Studio-Boss schnappten sich schnell, bevor du irgendwas machen kannst. Ja.
So, wir haben jetzt Rick und Ferrari im Gespräch.
Genau. Ist auch interessant, dass wir zwei Charaktere haben mit Renault und Ferrari, die nach Automarken benannt sind.
Stimmt, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Also Italien und Frankreich. Mhm.
Es war übrigens eine bewusste Entscheidung, dass man alle sinistren Charaktere jenseits der Nazis mit italienischen Figuren nimmt. Mhm. Also Ferrari, Ugarte und dieser Taschendieb ist ja auch ein Franzose. Mhm. Auch schön. Wie der Händler während des Gesprächs mit Rick den Preis immer weiter senkt.
Ja. Das ist wirklich, das ist jetzt, vom Drehbuch war das ganz cool, weil das so nebenbei lief, ne? Und
weil es eben nochmal zeigt, was für eine Bedeutung Rick eigentlich in dieser Stadt hat. Mhm. Was insofern ja auch interessant ist, weil er ja immer wieder betont, sich nirgendwo einmischen zu wollen, aber offenkundig ja doch so viel Einfluss hat überall.
Ja, vielleicht ist das auch sein Geschick. Also er nimmt sich, also er tut so, von seiner Außenwirkung tut er alles dafür, dass die Leute denken, er nimmt sich nicht so wichtig und seine Rolle und seine Macht. Mhm. Aber eigentlich nutzt er das dann schon.
Ja, oder sagen wir so, er hätte die Macht, aber er nutzt sie nicht. Sagen wir es lieber so. Und das macht es.
Ja, und deswegen kann er im entscheidenden Moment das Richtige tun, ne? Oder das Mächtige tun.
Genau. Er sagt ja auch, er läuft nicht mehr weg, aber Renault sagt ja später doch durchaus, dass er nochmal vor sich selber wegläuft.
Ja.
Das war auch eine Zeile, ne? Victor Laszlo ist mein Mann, er war es schon, als wir uns in Paris kennengelernt haben, die beinahe hätte geschnitten werden müssen und nur aufgrund der Erklärung später, dass sie ihn für tot gehalten hat zu dem Zeitpunkt, drin bleiben durfte.
Ah, ja. Das würde man ohne Erklärung heute so nicht mehr verstehen, das Problem, ne?
Also das Problem mit der Zensur, nee, das klar. Also ja. Es gibt auch eine sehr schöne Anekdote, dass man in den 80ern das Drehbuch wohl unter einem anderen Namen an verschiedene Studiobosse geschickt hat,
ja,
um mal auszuwerten, wie so die Reaktion war.
Mhm.
Und natürlich gab es auch welche, die es erkannt haben und wussten, was das für ein Film ist. Aber es gab auch welche, die das nicht gesehen haben. Und da gab es dann als Reaktion unter anderem Not good enough.
Ja.
Too dated. Too much dialogue. Oder not enough sex.
Ach, okay, also alles.
Ja.
Sehr witzig, ja.
Wäre interessant gewesen, wie dann die Reaktion gegenüber denjenigen war, als man es ihnen dann gesagt hat, die das Drehbuch von Casablanca als nicht gut genug abgelehnt haben. Und es gab tatsächlich wohl mal von Madonna die Idee, vor so 15, 20 Jahren den Film zu remaken, mit ihr selbst dann in der weiblichen Hauptrolle. Und möglicherweise sogar Ashton Kutcher als Rick. Und die Idee hat sie auch verschiedenen Studios vorgetragen, ist aber durch die Bank abgeblitzt bei allen.
Ja, okay.
Ich kann mir überhaupt ein Casablanca-Remake sehr schwer vorstellen, weil der Film einfach auch heute noch so gut wirkt und so gut funktioniert.
Ja, also ich glaube, es ist besser, wenn man, ich sag mal, weniger erfolgreiche Filme nimmt und daraus Remakes macht.
Oder Sachen, die man technisch heute besser lösen könnte.
Genau, zum Beispiel,
Aber, oder eben Geschichten, wo man wirklich was noch zusätzlich erzählen kann, was so in der alten Erzählung nicht drin war.
Naja, und man muss ja berücksichtigen, warum jetzt Casablanca von 1942, ne, also jetzt warum dieser Film so funktioniert, ist halt, weil man die Zeit mit berücksichtigen muss. Ja. Und erstmal auch so die Produktion. Also ich finde, das macht erstmal die Wirkung einfach noch mal anders. Das ist auch schön.
Also erstmal sehr schön dieser Taschendiebstahl, ja.
Ja.
Jetzt sind wir wieder in Ricks Café.
Ja. Und das ist jetzt auch schön, und wie der Butler.
Er weiß nämlich, wer er ist.
Ja, genau, richtig. Wer das ist. Sofort guckt, ob alles da ist. Genau. Weil er mit ihm ineinander stößt.
Also ich finde, natürlich, klar, der Film spielt in der konkreten Situation Zweiter Weltkrieg und alles, klar. Aber ich finde, da wird sehr viel verhandelt, was jenseits von diesem Zeithintergrund ist, was den Film so zeitlos macht.
Ja, natürlich. Ne,
diese beiden Arten, Spielarten des Zynismus, die wir hier jetzt wieder sehen. Diese Frage Oppression, diese Frage raushalten oder das Richtige tun und dabei eventuell auch Konsequenzen für sich selbst.
Richtig, und auch diese Vielzahl an Lebensentwürfen, die man haben kann. Mhm. Ist man sozusagen der Opportunist oder ist man
dieses Flüchtlingsthema ist ja auch durchaus aktueller als
sehr aktuell,
Und auch die Frage, auch dieses Liebesdreieck, diese Dreiecksbeziehung zwischen
du hast recht.
Also den das dreien sind, hat ja durchaus auch noch Fragen, ne? Wem gegenüber man loyal ist und wem nicht. Weil sie ja offenkundig beide Männer liebt und nichts dafür kann, dass sie dachte, er wäre tot. So, für diejenigen, die es nicht wissen, in der Erzählung, in dem Dialog geht es jetzt natürlich darum, dass sich der Franzose aufregt, dass die Französin was mit dem Deutschen angefangen hat.
Ja, und das ist auch, muss man sagen, das ist jetzt nochmal Das reißt nochmal alles raus, so diese Auseinandersetzung. Hier wird es wirklich klar, ey, das ist hier nicht einfach nur, wir spielen hier nicht nur, sondern hier, weiß nicht, läuft das Fass nochmal über und es kommt wirklich zur Handgreiflichkeit.
Und vor allen Dingen, das war ja auch wieder Yvonne, ne? Die wir in der ersten Bar-Szene ja auch schon gesehen haben. Also das finde ich auch ganz interessant, dass viele Figuren wirklich auch wieder auftauchen.
Ja, und das zeigt eigentlich auch, ich finde, die Stärke des Drehbuchs. Ja, dass da nicht einfach nur so Komparsen irgendwo hingestellt werden, sondern da sind sogar diese Nebenschauplätze einfach komplett stringent weitergedacht.
Ja, genau, ne? Die sind, ne, die Figuren kommen nicht irgendwo hin, machen in einer Szene das, was sie wollen und verschwinden dann wieder, sondern das sind Figuren, wo ein bisschen mehr dran ist. Das sind glaubwürdigere Figuren dadurch auch.
Ja. Das stimmt. Und auch jetzt, ich muss sagen, das finde ich auch interessant. Dass die zwei älteren, dieses ältere Paar jetzt quasi ja ihre bevorstehende Ausreise feiert.
Ja.
Und die kennen wir ja auch eigentlich noch nicht, ne?
Ich glaube, ganz in der allerersten Szene haben wir sie einmal gesehen. Aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher.
Ja.
Das ist, natürlich, das ist natürlich eher so ein kleiner Comic Relief jetzt mit diesem schlechten Englisch.
What watch?
Ja, genau.
Ja.
Such much.
Ja.
Und sein Kommentar dazu. Ja, und jetzt sehen wir das Finale sozusagen von dieser Erzählung um die Bulgaren. Die wir ja wirklich, wie gesagt, den ganzen Film über schon mal am Rande immer gesehen haben, die beiden. Und die übrigens die Stieftochter von Jack Warner war.
Ah. Ich finde interessant, dass sie, also die Bulgarin, ich weiß jetzt gar nicht den Namen, aber dass sie so schwarz trägt, ne?
Ist ja auch interessant, dass wir relativ lange gar nicht erwarten oder gar nicht erfahren, worum es jetzt eigentlich in diesem Gespräch gehen soll. Und dass er dann irgendwann erst so kurz vor Ende des Gesprächs Klick macht, dass
sie... ums Glücksspiel geht, ne?
Nee, nicht, dass es um Glücksspiel geht, sondern dass sie fragen, dass sie ihn fragen soll, ob sie Renaud glauben kann, dass er ihr die Transitvisa gibt, sobald sie mit ihm geschlafen hat. Darum geht's ja eigentlich.
Ach ja, okay, ja,
darum,
stimmt.
Darum will ja Renaud das, ne? Und Rick dann wiederum Renaud die Tour vermasselt.
Ach, das kommt jetzt. Ja, genau. Jetzt kommt im zweiten Punkt das mit dem Geld. Also erstmal muss sie dafür sorgen, dass Renaud gefällig ist, die Transitvisa rauszurücken. Und zweitens brauchen sie noch das Geld. Das ist... ich muss sagen, eigentlich, das ist, glaube ich, das auch nochmal, diese Zeitlosigkeit, ne? Was die Leute alles machen, um irgendwie da rauszukommen. Genau, also, ne, dieses, was die da auf sich nehmen, um die Chance zu bekommen, ein neues Leben anzufangen.
Ja, genau. Und was eben die Konsequenz davon ist, wenn Leute ohne Prinzipien in Machtpositionen landen. Das ist ja das, was, ne, Renaud ist der Zyniker, aber wenn er halt so ein nettes junges Mädel sich die Chance ergibt, dann nimmt er die durchaus wahr und gibt ihr dann dafür die Transitvisa.
Genau. Aber da habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden, was Rick genau macht. Also wie kann der das Roulette-Spiel jetzt gleich manipulieren?
Ja, ich schätze mal, das ist so oder so manipuliert. Oder sagen wir es mal so. Nee, doch, es ist wahrscheinlich so oder so manipuliert, ne? Der Croupier hat sich ja in der ersten Bar-Szene auch dafür entschuldigt, dass jemand 2000 Francs gewonnen hat.
Ne?
Und er sagt, ja, das kann schon mal passieren. Normalerweise, wenn alles mit richtigen Dingen zuginge, wäre das ja eigentlich nicht so. Dann ist das halt das Risiko, das er als Bank tragen muss in dem Moment. Aber ich schätze mal, das ist schon auch so eine Andeutung, dass die Bank häufiger gewinnt als es rein theoretisch möglich wäre.
Ja, genau, ja. Und jetzt hat er ihm, glaube ich, ein Zeichen gegeben, oder?
Ja, ja.
Weil
genau. Er hat ja die Kippe ausgedrückt und er sagt dem jetzt ja, er stellt sich ja jetzt neben den Ehemann und sagt ihm, er soll alles auf die 22 setzen.
Und
der Croupier hat es kapiert.
Ja. Und
wobei ich mir nicht sicher bin, ob er überhaupt noch hätte setzen können, nachdem schon das, die Kugel rollt.
Er hat ja nicht Rien ne plus, oder wie das heißt dann
ja,
gesagt.
Ja, Rien ne va plus, ja.
Genau, ja.
Das sagt er ja gleich erst, ja, ich weiß. Ja.
Und was macht er da? Guck mal, er unterschreibt schon mal was. Ja. Und die wissen natürlich alle im Laden, was da passiert, ne?
Ja. Vor allen Dingen erleben sie ja jetzt auch mal einen Moment, in dem Rick das, was er immer gesagt hat, bisher nicht durchzieht.
Jetzt
so ehrlich, wie der Tag lang ist.
Genau, wird er gefragt, ob das hier alles mit rechten Dingen zugeht.
Dass er jetzt einiges riskiert, ne? Er riskiert, erstmal verliert er Geld. Er riskiert und er verprellt Renault. Ne? Der ja die schützende Hand über ihn hält. Und das kommt ja dann später auch nochmal, dass Renault ihn jederzeit dem Laden dicht machen könnte. Und da sehen wir, dass er nicht begeistert ist davon.
Und vor allem, dass er schwarz trägt, ne? Also beide, alle drei.
Ja, vielleicht, ja gut, das war wahrscheinlich die Paradeuniform sozusagen, als er Strasser da dann abgeholt hat und mit Strasser da weggegangen ist. Und das dürfte jetzt die normale Uniform sein, ne? Und man sieht, alle, die für Rick arbeiten und ihn schon länger kennen, sind ganz überrascht.
Ja.
Durch und durch sentimental. Und er hat ja tatsächlich recht, ne? Der einzige Grund, warum Rick so abweisend ist und so zynisch ist, ist ja, dass er so sentimental ist und so verletzt ist von der Welt.
Ja. Und jetzt möchte Laszlo noch mal mit Rick sprechen. Und genau, sie gehen ins Büro.
Weil sie inzwischen erfahren haben, dass es diese Transit-Visa gibt.
Aber das war auch eine schöne Bewegung. Rick hat irgendwie das Streichholz oder was Richtung Schreibtisch oder was geschmissen und man hörte nur so ein Pling.
Wahrscheinlich in den Aschenbecher, schätze ich mal, ja.
Und jetzt auch hier wieder dieses aneinander vorbeireden, also dieses Antasten, ne? Also meine Freunde haben gesagt, ihre Geschichte oder Vergangenheit sei sehr interessant.
Genau, er versucht ja quasi an den Rick von früher zu appellieren. Ne? Und jetzt versucht er es eben über Geld.
Ja, der Grund, warum er die Papiere nicht kriegt,
fragen Sie Ihre Frau. Was ja auch noch mal sehr hart ist, weil er sie dann ja dazu zwingt, ihm die Geschichte zu erzählen. Und das finde ich jetzt auch eine sehr schöne Szene, ne? Wie zuerst die Wacht am Rhein gesungen wird von den Nazis und dann die Franzosen sich entscheiden, die Marseillaise zu singen.
Ich glaube, es ist so.
Beziehungsweise Laszlo.
Laszlo
fängt ja an und Rick ist ja dann derjenige, der dann das Okay gibt natürlich. Als Chef.
Ach stimmt, ja genau. Ja,
Laszlo geht jetzt hin.
Ja, aber ich muss sagen, mir gefällt die Szene auch richtig, richtig gut.
Jetzt sagt er, spielen Sie die Marseillaise.
Ja, stimmt.
Und alle gucken rüber zu Rick und Rick nickt. Und das
ja,
ist auch sehr,
das ist gut.
Das war übrigens eine sehr interessante Szene, wo sehr interessante Dreharbeit, weil die haben Bogart für irgendwas eine Szene reingeholt und gesagt, jetzt nick mal. Und er wusste überhaupt nicht, wofür das genutzt wird.
Ach, sehr gut.
Dass er in dieser Marseille-Szene kommt.
Ja.
Tja, und da sieht man, die Nazis geben jetzt schon auf.
Ja.
Ja, weil sie sich in der Übermacht sehen.
Ja.
Man darf natürlich aus heutiger Sicht auch nicht trotzdem drüber hinwegsehen, dass diese Marseillaise ist natürlich auch in Casablanca kein Freiheitslied ist, sondern jetzt
ja, gut, ja, ja, ja,
dass maximal die netteren Unterdrücker sind.
Ja, ja. Aber das stimmt, das ist sehr, sehr, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ja.
Wir sehen ja auch keinen Araber, der hier singt oder Afrikaner.
Nee. Ja, aber wirklich, das ist eine sehr, sehr interessante Szene. Ja.
Und übrigens, das Lied, das die Deutschen singen, hatte ursprünglich mal nicht die Wacht am Rhein sein sollen, sondern das Horst-Wessel-Lied.
Mhm. Aber das war dann zu viel, oder?
Nee, das war im Gegensatz zur Wacht am Rhein noch nicht gemeinfrei. Und da man das Lied nicht nur in alliierten Ländern, sondern auch in neutralen Ländern zeigen wollte, wollte man da Urheberrechtsverletzungen verhindern, weil
das gibt's doch nicht.
Weil natürlich die Nazis, die NSDAP, die glaube ich sogar die Rechte daran hatten zu der Zeit, natürlich nicht die Rechte freigegeben hätten.
Ich glaube nicht. Ja gut, aber hätten sie ja machen können und dann hätten sie ja klagen können.
Ja, aber das wollte man dann nicht riskieren,
okay,
von den Nazis verklagt zu werden. Auch sehr schön gerade diese Szene, ne? Ich bin schockiert, hier herrscht Glücksspiel und dann bekommt er gerade noch schnell seine Auszahlung
ja.
vom Tisch.
Ach, ja.
Selbst jetzt noch, ne? Wo wo sie ihm klar sagen, wo er ihr klar sagt, was passiert, bietet sie ihm ja noch die Stirn.
Mhm. Ja, man merkt auch so ein bisschen, dass sich die Gesamtsituation so zuspitzt, ne?
Ja. Ich meine, wir haben ja auch tatsächlich jetzt noch eine nicht mal mehr eine halbe Stunde von dem Film. Ne? Also wir gehen ja auch jetzt schon langsam mit großen Schritten in Richtung Finale. Ne? Wenn wir jetzt noch, Laszlo geht jetzt zu dieser Untergrundbewegung, Untergrundtreffen, sie geht zu Rick und versucht ihn da noch mal zu stellen und dann haben wir ja eigentlich schon fast schon das Finale, ne?
Ja. Ne?
Laszlo wird dann abgeführt und dann haben wir noch die Unterhaltung mit Rick und dem Kapitän und ab da dann gehen sie zurück und ab da läuft die Szene ja fast durch.
Mhm.
Und ich glaube, sie weiß zu dem Zeitpunkt schon, warum er sie nicht verkaufen will.
Ja, und das sagt er jetzt, ja. Laszlo auch. Fragen Sie Ihre Frau.
Und sie ringt sich immer noch nicht dazu durch, es ihm zu sagen. Ja, Warner war übrigens auch ein Studio, was sich sehr schnell, sehr früh gegen die Nazis gestellt hat und auch schon vorher Anti-Nazi-Filme gedreht hat.
Mhm.
Und Jack Warner hat selber auch schon seit Mitte der 30er in Reden gegen die Nazis sich ausgesprochen.
Mhm.
Also das war tatsächlich auch eine sehr, sehr, das war jetzt tatsächlich nicht nur Kriegspropaganda, sondern es war durchaus im Sinne des Studios und der Studiobosse die Haltung des Films.
Mhm. Ja. Aber ich muss sagen, dass die Haltung des Films, wo du es gerade angesprochen hast, doch auch sehr, also die ist nicht so offensichtlich, sondern die ist sehr, sehr feinfühlig und also nicht so plakativ.
Mhm. Ja, dadurch, dass ja die Hauptfigur eben so ein Antiheld ist und so ein
Zyniker,
der ja erst im letzten Moment das Richtige tut.
Ja.
Aber gerade das macht es ja so stark, dass er eben in dem Moment erkennt, was das Richtige ist.
Und vor allen Dingen auch, dass wir, ich sag mal, wir sind ja nie wirklich so richtig in der Auseinandersetzung, sondern wir erleben ja immer nur die Folgen der Auseinandersetzung.
Du meinst jetzt den Krieg oder was?
Genau,
meinst du
mit Auseinandersetzung? Genau. Und wir sehen ja auch nicht das Morden und das Töten.
Sondern das wurde tatsächlich dann auch noch ein Problem, weil der Film gerade abgedreht war, da haben die Alliierten Nordafrika, die Invasion in Nordafrika gestartet. Und da gab es durchaus jetzt kurzfristig noch Überlegungen, ob man nicht eventuell das nochmal schnell mit in den Film aufnimmt. So drei Wochen vor der Premiere. Ja, okay. Da haben dann die Kreativen aber dankend abgelehnt und gesagt, der Film spielt jetzt einfach vorher.
Ja.
Wie hättest du jetzt noch drei Wochen vorher da den Krieg noch mit einbringen können? Das geht ja gar nicht.
Nein.
Vor allen Dingen geht es auch inhaltlich schwieriger, weil wenn dann der Krieg schon hier wäre, wäre ja Ricks Haltung oder Ricks Benehmen noch schwieriger zu vermitteln. Dass er Transit wieder rausrückt, weil er halt beleidigt ist. Und man fragt sich so ein bisschen, wie sie eigentlich reingekommen ist, ne?
Mhm.
Sie muss ja eingebrochen sein. Ah ne, sie sagt ja. Und man stellt sich aber dann auch im nächsten Moment die Frage, wenn er jetzt nicht hochgegangen wäre, hätte sie vielleicht einfach die Visa gestohlen. Also nicht, dass sie es hätte tun können, weil er sie ja bei sich hatte, aber dann ist die Frage, will sie ihn eigentlich konfrontieren hier? Oder hat sie eigentlich eher einen Einbruch machen wollen und die Dinger stehlen wollen?
Ja, ich weiß es nicht. Also sie hat sich ja auf jeden Fall nicht getraut, Laszlo zu sagen, was passiert ist.
Und später haben wir ja auch noch mal so eine Unklarheit, wenn man eigentlich gar nicht so genau weiß, was eigentlich Ricks wirklicher Plan ist, weil er ja allen Leuten was anderes erzählt, was er jetzt vorhat, dann später im Finale.
Mhm.
Und man sich gar nicht so genau weiß, was ist eigentlich sein Plan und ist das, was am Ende passiert, das, was er von Anfang an plant, oder fängt er irgendwann an, seinen Plan umzuschmeißen, weil er erkennt, dass was anderes wichtiger ist.
Ja. Ich finde den Vorwurf aber auch gut, wenn Ilsa jetzt Rick sagt, du willst dich bemitleiden. Weil das ist ja schon, das passt ja zu dem Zyniker auch irgendwo, ne?
Ja, zu dem, vor allem zu dem
also zu dem Zyniker
Egoisten, Rick. Genau,
zu dem Selbst. Ja. Selbstbemitleiden.
Ich-bezogen, ja. Ne, ihm geht's nur um sich selber, ne? Er will nirgendwo reingezogen werden.
Das war die Spitze des Zynismus eigentlich. Casablanca ist doch ein guter Platz zum Sterben.
Ja, dass er eben auch sagt, ich erwarte jetzt nichts mehr vom Leben, sagt er da. Ist ja der Subtext dahinter. Ne?
Mhm. Aber interessant, dass es dann trotzdem funktioniert, dass sie ihn erstmal mit einer Waffe bedrohen kann. Jemanden, der quasi schon mit dem Leben abgeschlossen hat.
Ja, weiß ich nicht. Ich meine, er macht ja eigentlich nichts. Im Gegenteil, er geht ja noch mal einen Schritt näher auf sie zu. Weil er weiß, dass sie es nicht kann.
Ja, ja, und er sagt ja jetzt gerade auch so, ja, du tust mir damit einen Gefallen, wenn du mich jetzt erschießt.
Ja. Und auch jetzt wieder, ne? Nur eine einzige Träne.
Mhm, ja. Und hier, da weiß ich auch nicht, wo soll die Schärfe sein? Ich glaube, die ist irgendwo bei den Haaren.
Ja, ich verstehe, was du meinst, ja. Und jetzt erkennt er, glaube ich, zum ersten Mal, dass sie ihn durchaus doch noch liebt.
Aha. Ja, dass es auch für sie nicht einfach ist. Also das ist natürlich wahrscheinlich, das wäre jetzt mal eine Überlegung, oder das kann ich mal zur Diskussion stellen, würde man das heute auch noch so machen, dass sozusagen am Ende letztlich die Frau auch die ist, die einknickt und die schwach ist. Also ich meine, Rick ist schon ja der Antiheld und der ja auch, na gut, er hat keine Gefühle, das wird ja gespielt mit dem Zynismus, aber sozusagen die Zerbrechliche ist nach wie vor die Frau.
Ja gut, sie ist ja generell eher so eine etwas passive Figur, wenn man ehrlich ist, über weite Strecken. Ne? Sie schwimmt da zwischen diesen beiden Männern, die sie beide ehrlich liebt, aber die sie natürlich nicht beide gleichzeitig haben kann, logischerweise.
Mhm, ja.
Und zwischen denen sie sich entscheiden muss.
Ne? Mhm.
Und sie ist ja nicht diejenige, die am Ende die Entscheidung trifft. Ne? Das ist ja Rick, der die Entscheidung für sie trifft.
Ja, richtig. Also das ist halt wahrscheinlich auch, was man heute eventuell anders machen würde. Also jetzt nicht so klassisch getrennt, sozusagen der Mann, der Entscheider, ne? Und der, der sich eher in den Alkohol und den Zynismus anstatt in echte Gefühle verliert.
Das ist insofern interessant, dass du das sagst, weil es durchaus Drehbuchentwürfe gab, bei denen man überlegt hat, die Figur von Sam weiblich zu machen.
Ah, das ist auch interessant. Ja, das ist ein guter Hinweis. Mhm. Also das heißt, man hat auch trotzdem damals schon versucht, ja, anders solchen, ranzugehen.
Mit,
ne?
Ja, mit so Gender-Stereotypen. Ich, was mich jetzt interessieren würde, wäre, ob dann Ilsas Figur ein Mann war oder ob das dann tatsächlich sogar noch eine lesbische Liebesgeschichte gewesen wäre. Das wäre natürlich auch nochmal interessant gewesen. Ja, aber letzteres wäre wahrscheinlich gar nicht durchgegangen.
Ja, das kann sein, ja. Ja, aber ich finde, das ist auch wieder ein Indiz dafür, also auch wenn das dann nicht hinterher in die mit umgesetzt wurde, aber dass sowas diskutiert wurde, ist für mich auch ein Indiz dafür, warum dieser Film so zeitlos ist. Mhm. Also ich finde, das spiegelt sich darin wieder, dass man merkt, okay, man hat sich mit vielen Fragen auseinandergesetzt, wie man das umsetzt.
Ja, generell, es gab verschiedene Entwürfe auch fürs Ende dann, ne, das alle drei in Casablanca bleiben, dass alle drei irgendwie fliehen, dass Rick stirbt, dass Ilsa bei ihm bleibt. Mhm. Also da gab es ganz viele verschiedene Varianten, ehe man sich dann für diese entschieden hat. Mhm. Es gibt auch die Geschichte, dass, beziehungsweise Ilsa hat, Ingrid Bergman hat Michael Curtis dann gefragt, wie sie die Rolle eigentlich anlegen soll, wen von den beiden sie eigentlich lieben soll, wirklich. Mhm. Und er meinte dann, ja, spielt's dazwischen.
Mhm. Ja.
Und es gibt auch die Behauptung, dass sie angeblich nicht gewusst haben soll, mit wem sie am Ende ins Flugzeug steigt. Aber das wäre eigentlich, ist es relativ klar, dass es nur die Möglichkeit gibt, dass sie mit Laszlo ins Flugzeug steigt oder sie mit Laszlo hier bleibt, weil das wäre ebenfalls nicht bei der Zensur durchgekommen, dass sie mit Rick durchbrennt.
Ja, also, ja.
Auch schön, dass ausgerechnet der dickliche, etwas unbeholfen, tollpatschig wirkende Oberkellner Teil des Widerstands ist. Das nimmt man der Rolle ja bis dahin auch nicht so.
Nee, aber man muss ja schon vermuten, sagen, dass eigentlich alle Angestellten von Rick sehr loyal zu ihm sind, oder?
Weil er sie wahrscheinlich ja auch beschützt, ne?
Ja, und bezahlt. Also.
Ja, ich denke, es geht mehr um Bezahlung, ne? Es geht mehr als um Bezahlung, ne? Sam geht ja auch nicht, obwohl er blauen Papagei das Doppelte bekommen könnte.
Ja.
Sehr schön finde ich auch hier, dass was man hier sehen kann, dass das Design von Geschirrspültüchern offenkundig in den letzten Jahrzehnten nie verändert wurde.
Mhm, ja, und vor allem auch, dass diese Wunde scheinbar nicht blutet, weil er hat gerade das Ding umgedreht und es
Ja, stimmt, das ist irgendwie nicht ganz so gut gemacht vom Schauspieler, ja.
Ja. Das ist auch gut, wie Laszlo eigentlich Rick jetzt so langsam versteht, ne?
Ja, ihn durchschaut, ne?
Mhm.
Und er sagt, ne, und er weiß es jetzt ja auch.
Mhm.
Er weiß natürlich nicht, dass Ilsa gerade dort ist.
Ne? Ja. Also das Problem ist natürlich jetzt, ist es jetzt offen, ne? Beide Männer lieben dieselbe Frau.
Mhm.
Und das ist aber auch interessant, ne? Dass eigentlich hier so das Thema Liebe, wie beweist man Liebe? Und Laszlo macht jetzt diesen Vorschlag, dass Rick mit den Visas und Ilsa flieht, weil er sie so sehr liebt, einfach damit sie weg kann.
Ja, damit sie nicht stirbt.
Ja.
Das finde ich auch sehr gut, ne? Was wird mir zur Last gelegt? Kapitän Renault wird das später mit Ihnen erörtern.
Ja. Was ja auch zeigt, so geht's ja eigentlich nicht. Du musst ja schon direkt sagen, ne? warum du jemanden verhaftest.
Ja, offenkundig gibt es keinen Grund.
Ne? Genau, aber den erfinden wir gleich noch.
Was ich mich jetzt gerade noch gefragt habe, ist, jetzt scheint er ja diesen Plan gefasst zu haben in der Szene, gerade eben, wenn wir da noch dieses Close-up mit der Zigarette im Mund haben. Mhm. Das ist eben diese Frage, ne? Ist der Plan, den er fasst, der, den er jetzt Renaud erzählt? Und ändert er dann spontan seine Meinung? Oder ist es ein doppeltes Spiel, was er spielt und spannt Renaud für sich ein, um seinen eigentlichen Plan zu machen, den keiner von allen dreien weiß?
Ja, oder vielleicht war auch der Plan, vielleicht ist es auch Laszlos Plan, Rick dazu zu bringen, ihm zu unterstellen, er würde die Frau weniger lieben. Mhm. Weil wenn er sie wirklich lieben würde, würde er alles für die Frau tun, damit sie überlebt.
Ja. Und sie mit dem, aber ja, wobei, man muss ja sagen, ne, sie ist ja auch nicht hundertprozentig glücklich mit ihm. Ne? Sie hat Rick ja gesagt, sie liebt ihn, dass sie ihn immer noch liebt. Ne? Also von daher, weiß ich nicht, also könnte ein schwieriger Plan sein, ne? Vor allen Dingen jemandem zu vertrauen, so zu vertrauen, den man nicht kennt. Mhm. Und dem man ja Rivale ist, weiß ich nicht.
Ja.
Ich glaube, da ist Laszlo eher bereit, sozusagen zu sterben, weil das ja auch ein Thema war, was vorher im Film schon aufgegriffen wurde bei der Unterhaltung im Blauen Papagei. Ne? Mhm. Wie oft er auf Ilsa gewartet hat und dass sie jetzt nicht gehen will und dass er sie da ja dann dazu zwingen würde zu gehen. Ich finde auch dieses Büro sehr schön mit dieser großen Karte von französisch Nordafrika da im Hintergrund. Oder eher von französisch Marokko. Mhm. Mit diesem schönen Schreibtisch da. Mit der Schreibtischlampe auch, die mir sehr gefällt irgendwie.
Ja, und dass er diesen Knopf auch auf dem Schreibtisch hat, ne? Bei dem er dann immer so seine Leute reinholen kann.
Und wir sind jetzt ein letztes Mal im Blauen Papagei.
Und hast du gesehen, dass auf dem Schreibtisch sogar auch so ein Papagei
so ein Keramikpapagei.
Ja, genau, hier links sieht man den
Anschnitt. Ja, das sieht man, ja. Ja, und jetzt erfahren wir, dass Rick sein Kaffee dann doch noch verkaufen will. Mhm. Was wir ja schon im Beginn erfahren haben, dass das ein Thema ist zwischen den beiden. Und auch da ist jetzt die Frage, ne? Macht er das, weil er mit Ilsa abhauen will zu dem Zeitpunkt? Oder macht er das, weil er weiß, wenn das alles so passiert, wie er glaubt, oder wie er es plant und wie es dann auch passiert, weil er weiß, er kann dann nicht mehr bleiben in Casablanca?
Ja, oder er rechnet vielleicht auch damit, dass alles schief geht. Und möchte sozusagen seine Angelegenheiten regeln.
Ja, okay, sagen wir so, macht er das, weil er abhauen will? Oder macht er das, also mit Ilsa durchbrennen will? Oder macht er das, weil er weiß, egal was jetzt passiert, ich kann nicht mehr hierbleiben? Mhm. Ohne dass ich in dieses Flugzeug steige und diese Transitvisa verwende.
Ja.
Auch schön, sie werden weiter beim Roulette gewinnen. Aber auch schön, ne, wie die beiden jetzt so ganz locker, wie er das locker gesteht jetzt, dass er diese Transitvisa die ganze Zeit hatte, weil er ihm ja dafür was anderes bietet.
Ja, man merkt auch so ein bisschen, dass diese Offenheit zunimmt, wo am Anfang noch so vorsichtig geredet wurde, ne? Mhm. Kann jetzt immer klarer geredet werden.
Ja.
So.
Dass er das Geld behalten soll. Hier sieht man auch sehr schön, hat man gerade sehr schön in dieser Weitaufnahme gesehen, dass Bogart ein relativ kleiner Typ war. Ne?
Mhm. Wird das nicht auch irgendwo thematisiert, dass der größte Unterschied oft ausgeglichen werden musste bei den Dreharbeiten?
Ja, das ist richtig. Weil Ingrid Bergmann offenkundig doch ein etwas größer, tatsächlich ungefähr so groß oder sogar einen Ticken größer war wie er. Und er dann dementsprechend auf Sachen entweder hohe Schuhe tragen musste oder eben sogar wirklich sich auf Sachen draufstellen musste. Deswegen sieht man auch jetzt selten solche Totalen mit ihm, wie man es vorhin gesehen hat. Ne, Renault warnt ihn noch einmal.
Es ist eine sehr schöne Antwort von Renault. Also die Pistole ist direkt auf sein Herz gerichtet und Renault meint nur so, ja, da bin ich am wenigsten verwundbar.
Ja, das ist aber auch nochmal sehr schön, ne? Ja, und Renault ruft jetzt Strasser an.
Und das ist jetzt so die Frage, ist das auch im Plan von Rick mit drinne?
Finde ich aber auch sehr interessant, dass es offenkundig irgendwie so...
siehst du hinten links das Bild Hitler-Porträt. Genau, das Hitler-Porträt im Büro von Strasser.
Ich finde es überhaupt ganz schön interessant, dass es in Französisch-Marokko scheinbar so eine deutsche Basis zu geben scheint.
Ja, ganz normal, Büro.
Das war ja, wie ich schon vorhin erzählt, kein echter Flughafen. Und
nee, das ist jetzt Studio,
dahinten,
ne?
Genau, und da hinten, das war eine Miniatur, dieses Flugzeug da hinten, was man gesehen hat. Und es waren wohl Kleinwüchsige, die da dran gearbeitet haben, damit das so aussieht wie ein echtes Flugzeug.
Ja, das würde ich auch sagen. Eigentlich technisch ist der Film auch nicht schlecht, ne? Also mit den Effekten und
auch so Kulissen jetzt, auch schön jetzt, wie man diesen Makel, dass es jetzt im Studio war, durch den Nebel einfach
kaschiert hat, ne?
Kaschiert, ja. Ja. Und jetzt haben wir natürlich dieses Finale, was einfach mal 5 Minuten pures Kinogold eigentlich ist.
Ja. Hast du eine Ahnung, was dir bevorsteht, wenn du hier bleibst?
Genau, ne? Er sagt nochmal, dass beide im Konzentrationslager enden würden.
Ja, du gehörst
zu Victor. Und beide müssen ihre Liebe aufgeben für das Wichtigere, nämlich die Arbeit von Laszlo, der die ganzen Widerständler koordiniert und
uns bleibt inspiriert. Paris.
Und genau, wir hatten es nicht, bis du wiederkamst. Was ja auch nochmal schön ist, ne? Dadurch, dass er jetzt die Hintergründe kennt, ist Paris keine traurige Erinnerung mehr.
Und hier haben wir die Verbindung, ne? Die Probleme dreier Menschen in dieser verrückten Welt. Genau. Das hat Rick jetzt nochmal erklärt.
Die bedeuten in dieser Welt nicht viel, ja. Und er sagt ja auch selber, er passt nicht in die noble Rolle.
Und er fasst ihr ans Kinn und sagt halt, ich sehe dir in die Augen, Kleines, ne?
Genau.
So, wahrscheinlich auch, kann man da sagen, eine der bedeutendsten Zitate der Filmgeschichte. Also wahrscheinlich so so ähnlich wie ich bin der König der Welt oder so, ne?
Ja. Vor allen Dingen, jetzt haben wir ja auch noch die, wenn du jetzt nicht in dieses Flugzeug steigst, Stelle haben wir, glaube ich, jetzt verpasst.
Ja, stimmt.
Ja, und jetzt bricht er das Misstrauen, das Laszlo gegenüber ihr hat und begräbt sozusagen jede Möglichkeit der Liebe zwischen ihnen beiden.
Und da muss ich auch ganz schnell kurz noch sagen, ist dir dieser Axtsprung aufgefallen?
Nee, jetzt so direkt nicht.
Das war ganz, ganz interessant. Es ist, ich weiß nicht, aber ich glaube, es ist eher ungewöhnlich in solchen Filmen. Ich weiß nicht, woran das liegt oder welche, also ich habe noch keine Idee. Aber doch, natürlich, die Rolle wechselt sich oder die Situation ändert sich. Deswegen ist der Axtsprung eingesetzt worden.
Okay.
Ja, genau. Genau, beeilen Sie sich, sonst verpassen Sie das Flugzeug. Und die beiden entschwinden sozusagen im Nebel.
Ja, nochmal so eine Variante von As Time Goes By. Mhm. Ja. Und Elsa weint. Und Rick ist sentimental, auch wenn er nicht in die noble Rolle passt. Ja, und wir haben ja jetzt gleich noch Major Strasser, der da ankommt. Und ich sehe jetzt gerade auch erst, dass dieser marokkanische Stern auf der Mütze vom
von
Kapitän
Renault
ist.
Ja. Ja. Ist auch interessant, dass Strasser einfach nur alleine daherfährt, ne?
Ja, wahrscheinlich, weil es so schnell gehen musste.
Ja.
Obwohl, ich überlege gerade, es sind ja immer noch keine Truppen. Es ist ja eigentlich immer noch Frankreich, ne? Also fragt sich, mit wem hätte er alles fahren können?
Ja, klar, ja.
Und hier auch schön, ne? Strasser zieht zuerst. Rick wehrt sich nur.
Stimmt. Und damit ist ja auch juristisch einwandfrei, dass eigentlich Rick nur Notwehr gemacht hat, ne?
Ja, genau. Ne? Das haben wir jetzt ja auch. Ne, der Blick zwischen den beiden.
Ja.
Rick ist sich nicht sicher, was passiert.
Und dann halt der
Anweisung. Der Kapitän ordnet an, die üblichen Verdächtigen zu verhaften.
Und gut, verhaften in dem Sinne, es wird einfach nur der niedergeschossene Strasser wird abtransportiert.
Ja, und es werden wahrscheinlich dann so ein paar Unruhestifter.
Ach so, meinst du? Ja, okay, das kann sein.
Ja, das haben wir ja am Anfang auch gesehen. Das finde ich auch eine sehr starke Szene jetzt, ne? Wie er das Vichy-Wasser nimmt.
Ja.
Wir haben jetzt diese Unterhaltung über den Patriotismus.
Ja, er gießt sich ein Glas ein.
Und schmeißt das Vichy-Wasser weg, was natürlich dann stellvertretend dafür steht, dass er jetzt Haltung gewinnt.
Und ja, und vor allem, er schmeißt es nicht nur weg, sondern er stößt dann auch noch diesen
Er kickt es dann auch noch weg mit dem
genau,
Fuß.
Genau, ja. So, das Flugzeug entschwindet im Nebel. Auch irgendwie ungewöhnlich, dass die nachts und im Nebel starten.
Ja, das war ja sogar noch, das hat ja dieser Franzose da am Anfang der Szene gesagt, dass da ging es ja um die Klarsicht.
Mhm.
Ja, und dieser Satz, was er da erzählt, ne, mit Brazzaville, das ist tatsächlich eine Andeutung für ein mögliches Sequel gewesen, was geplant war, was in Brazzaville gespielt hätte. Mhm. Aber dazu ist es dann nicht gekommen.
Mhm.
Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.
Ja. Und auch irgendwie ein ungewöhnliches Schlussbild, ne?
Ja, vor allen Dingen, es ist ja auch kein Happy
Nee,
es ist ja auch kein Happy End, kein klassisches Happy End in dem Sinne, dass die beiden, die sich wirklich lieben, zusammengekommen wären.
Ja, aber das macht ihn halt so stark und so außergewöhnlich. Ja, und
aber
wir haben am Ende.
Es ist natürlich in der Form schon ein Happy End, als dass wir sehen, dass das Richtige getan wurde und dass die richtige Seite in diesem Konflikt gewonnen hat.
Das stimmt, ja. Und wir haben auch nur noch eine The End-Pappe noch mal gehabt mit der Afrika-Karte im Hintergrund. Ja, und schon
und
ist der Film zu Ende. Jetzt
noch mal.
Genau.
Ja, genau.
Ja, das war's.
Ja, hast du vielleicht abschließend noch ein paar Worte, die du sagen willst über den Film?
Ja, ich muss sagen, großartig, dass wir diesen Film jetzt geschaut haben. Ich möchte noch einmal erwähnen, dass mir gerade so der Einsatz der Animation, sag ich mal, und der Spezialeffekte sehr gut gefallen hat. Also mit Weltkugeln und Grafiken und so und den Tricks. Und mir gefällt auch diese sehr klassische Film-Herangehensweise, also statische Einstellungen, alles vom Stativ und mit Fahrten, nur mit Festbrennweiten. Das gefällt mir sehr gut, auch mit dem Licht. Und natürlich, das will ich auch noch mal erwähnen, mir gefällt auch das Drehbuch und die Dialoge sehr, sehr gut. Mm. Und das halt eigentlich auch, man merkt, in allen Geschichten, die auch am Rande passieren, einfach, dass die durchdacht sind. Das ist wirklich toll. Also ein toller Film. Und gut, dass wir den geguckt haben. Sehr, sehr schön.
Ja, also zu Recht ein Klassiker und als einer der besten Filme aller Zeiten angesehen.
Ja, das würde ich auch sagen.
Ja, da ist eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen. Das Wichtigste habe ich ja schon in der Einleitung gesagt. Absoluter Klassiker und Film, den man, denke ich, nicht nur jetzt 80 Jahre später gucken wird, sondern ich kann mir auch gut vorstellen, dass das auch ein Film ist, den sich noch in 80 Jahren viele Leute ansehen werden. Weil er so zeitlos ist. Ja, dann würde ich sagen, war es das für dieses Mal, oder?
Genau, ja.
Ja, das war I Went to Films. Wir haben uns Casablanca angesehen und dazu den Audiokommentar aufgenommen. Wir bedanken uns fürs Zuhören und sagen bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
Tschüss. I Went to Films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Weitere Infos unter iwenttofilms.de und im Social Web bei Facebook, Twitter und Instagram.